Deutschlandfunk, das war der Tag.
Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Journal vor Mitternacht. Ich bin Rainer Brandes. Kliniken schließen, Betten reduzieren? Noch vor einem Jahr gab es solche Diskussionen regelmäßig in jeder Kommune. Angeblich hatte Deutschland ja zu viele Krankenhausbetten. Klingt wie aus einer anderen Zeit. Heute sind wir über jedes Bett und jedes Krankenhaus froh. Trotzdem könnte es Kliniken wegen Corona an den Kragen gehen. Viele stehen vor der Insolvenz. Das ist gleich unser erstes Thema, bei dem wir natürlich auch auf die aktuelle Corona-Lage blicken. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, sind die Ansteckungszahlen immer noch zu hoch.
Und deswegen wird es ohne Zweifel nach dem 10. Januar auch noch weitere oder überhaupt Maßnahmen geben, so ist es besser formuliert. In welchem Umfang, das müssen wir eben Anfang Januar mit den Bundesländern entscheiden. Aber es ist schon jetzt absehbar, dass die Zahlen jedenfalls bis dahin nicht so niedrig sein werden, dass wir einfach in den Vor-Lockdown-Modus zurück können. Das sehe ich nicht.
Jens Spahn in den ARD-Tagesthemen. In Bosnien haben die Behörden damit begonnen, die Flüchtlinge aus dem abgebrannten Lager Lipa umzusiedeln. Wir sprechen mit Karin Settele von der Hilfsorganisation HELP. Und der Modeschöpfer Pierre Cardin ist tot. Am Ende der Sendung würdigen wir ihn mit einem Nachruf. Das Letzte, was wir jetzt noch brauchen könnten, sind Krankenhäuser, die pleite machen. Aber genau das drohe flächendeckend schon in wenigen Wochen, sagt die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Denn im Moment werden fast alle Behandlungen, die nicht dringend nötig sind, verschoben. Und damit fehlt den Kliniken das Geld aus diesen Behandlungen. Gesundheitsminister Jens Spahn verspricht jetzt, die Bundesregierung wird sicherstellen, dass jede Klinik ihre Gehälter zahlen kann. Über die Finanznot der Kliniken und die Corona-Lage in Deutschland, Frank Kapellan.
Das medizinische Personal hat in der Corona-Pandemie Großartiges geleistet, heißt es in einem heute öffentlich gewordenen Papier der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Jetzt ist es Zeit, etwas zurückzugeben. Doch während die Christsozialen kurz vor ihrer Jahresauftaktklausur eine Neueinsteigerprämie von 5.000 Euro für Pflegekräfte diskutieren, könnte es für viele derzeit Beschäftigte in den Krankenhäusern bald kein Geld mehr geben. Wenn die Bundesregierung die Hilfen nicht deutlich erhöht, werden flächendeckend Kliniken bereits im ersten Quartal 2021 nicht mehr die Gehälter ihrer Mitarbeiter zahlen können, warnt Gerald Gass, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Den Häusern fehlten ganz einfach die Einnahmen durch die Regelversorgung, betonte er gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Professor Uwe Janssens, Chef der Intensivmediziner, fürchtet zudem, dass es bald an Pflegerinnen und Pflegern fehlen dürfte.
Das Problem des Pflegepersonalmangels besteht ja schon seit Jahren und ist in der Corona-Pandemie leider nicht weniger geworden. Ganz im Gegenteil, wir befürchten durch die monatelangen Belastungen, die die Pflegekräfte jetzt mitgemacht haben auf den Intensivstationen, dass wir Anfang kommenden Jahres Leute haben werden, die unter der Last zusammenbrechen und tatsächlich dann ins Aus gehen.
Sorge bereitet ihm auch, dass selbst unter Pflegekräften die Skepsis gegenüber dem Impfen sehr groß ist. Der Staat muss mehr und besser aufklären, um die Impfbereitschaft in der Bevölkerung weiter zu erhöhen. Das fordert auch die Virologin Melanie Brinkmann vom Helmholtz-Zentrum in Braunschweig im Deutschlandfunk.
Ich denke, dass wir da schon anstreben sollten, 80% der Menschen zu impfen. Da werden wir eine Herdenimmunität wirklich spüren. Und da ist es jetzt natürlich auch ganz wichtig, die Akzeptanz zu fördern, zu erklären, dass dieser Impfstoff sicher ist.
Bisher war eine Impfrate von 60% ins Auge gefasst worden. Ab dieser Größenordnung könnten Infektionsketten in sich zusammenfallen, hatten Mediziner versichert. Wir müssen das leider nach oben korrigieren, meint nun auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Von Hause aus Epidemiologe und er begründet das im WDR so.
Wir wissen mittlerweile, dass einige der Mutationen ansteckender sind und je stärker die Ansteckungsgefahr durch eine Mutation ist, desto höher ist der Prozentsatz derer, die geimpft sein müssen. Daher gehen amerikanische Wissenschaftler mittlerweile davon aus, dass die Herdenimmunität erst bei 80-85% mindestens erreicht sein wird.
Um die Zeit bis zur ausreichenden Impfung zu überbrücken, wird verstärkt auf Schnelltests gesetzt. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger setzt große Hoffnung auf ein gerade von einem Start-up-Unternehmen in der Nähe von München auf den Markt gebrachtes Produkt. Dieser weltweit beste Schnelltest könne an Flughäfen eingesetzt werden, damit Reisende nicht unnötig in Quarantäne geschickt würden, aber auch zur Öffnung von Hotels beitragen.
Damit ist in meinen Augen jetzt wirklich die Tür geöffnet, über das Testen die Corona-Lage noch deutlich besser in den Griff zu bekommen.
Dass eine Verlängerung des Lockdowns über den 10. Januar hinaus vermieden werden kann, gilt aber als unwahrscheinlich. Im ZDF macht Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, derzeit Chef der Ministerpräsidentenkonferenz, klar:
Ich gehe fest davon aus, dass wir weiterhin mit Einschränkungen leben müssen. Ob das so umfassend ist, wie wir es jetzt erleben, das muss man dann eben anhand der Zahlen bewerten.
Und während die Politik den Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern anpeilt, halten Mediziner wie Uwe Janssens und Melanie Brinkmann das für nicht ausreichend. Auch bei dieser Inzidenz seien die Gesundheitsämter noch überfordert. Beide wünschen sich hier mehr Ehrgeiz. Und Virologin Brinkmann erinnert an den Herbst, als die Politik doch viel zu spät reagiert habe.
Es ist nichts passiert, als wir die 50 erreicht haben. Es wurde immer weiter zugeschaut, dass die Zahlen weiter steigen.
Die Krankenhäuser warnen vor einer Pleitewelle. Von Kliniken aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio war das Frank Kapellan. Im Moment muss der Großteil der Bevölkerung ja noch warten, bis er sich impfen lassen kann. Aber schon in ein paar Monaten wird das anders sein. Und dann werden viele Geimpfte sagen, jetzt will ich aber auch wieder ins Fitnessstudio gehen dürfen. Und umgekehrt werden viele Fitnessstudios vielleicht sagen, bei uns kommst du nur mit einer Impfung rein. In der Politik aber mehren sich die Stimmen derer, die solch eine Ungleichbehandlung verhindern wollen. SPD und Union prüfen jetzt gesetzliche Regeln, berichtet Gudula Geuter.
Kneipen, die nur für Geimpfte öffnen, Pflegeheime, die Nicht-Geimpften den Zutritt verweigern. Manche fürchten solche Szenarien. Mindestens Teile der Koalition aus CDU, CSU und SPD denken darüber nach, eine unterschiedliche Behandlung von Geimpften und Nicht-Geimpften durch private Dienstleister zu verbieten. Seine Fraktion prüfe gesetzliche Maßnahmen, sagte der SPD-Rechtspolitiker Johannes Fechner der Zeitung Die Welt und fügte gegenüber unserem Hauptstadtstudio hinzu:
Wenn Bürger Sonderrechte bekommen, dann ist es immer ein heikles Thema und will gut überlegt sein.
Allerdings ist noch vieles offen, was das Virus und was die Wirkung von Impfungen betrifft, mit Folgen für diese Frage.
Wenn jetzt noch nicht einmal klar ist, ob Geimpfte nicht doch noch ansteckend sind, und wenn noch nicht gesichert ist, dass alle Bürger überhaupt die Möglichkeit haben, sich zu impfen, und wenn wir es vielleicht sogar schaffen, auf freiwilliger Basis die 60-70% Impfquote zu erreichen, die das Robert-Koch-Institut und die Ständige Impfkommission als erforderlich ansieht für die Bekämpfung der Corona-Pandemie, dann sind auf dieser Basis Sonderrechte schwierig verfassungsrechtlich zu begründen.
Unterstützung bekommt er vom rechtspolitischen Sprecher der CSU-Landesgruppe. Volker Ulrich sieht, wie er ebenfalls der Welt sagte, eine Regelungslücke im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, die müsse adressiert werden. Kommt also ein solches Gesetz? Das ist nicht nur wegen der vielen offenen Fragen nicht klar, sondern auch wegen Gegenwind aus der CDU. Man wolle keine Impfpflicht, auch nicht durch die Hintertür, sagt zwar auch der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion Jan-Marco Lutschak. Mit ihrem Vorstoß schaffe die SPD aber Verunsicherung, wirft ihr Fechner vor und spricht von einer Phantomdebatte. Solange es nicht genug Impfstoff gebe für alle, die ihn wollten, stelle sich die Frage nicht, denn einem Clubbetreiber bringe es gar nichts, wenn er den jetzt zu impfenden 80-Jährigen den Zutritt erlauben würde und eben nur ihnen. Auch Restaurants oder Supermärkte würden kaum einen großen Teil ihrer Kundschaft aussperren. Für verfrüht hält die Debatte zwar auch Christine Aschenberg-Dugnus, die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion. Verwehren wolle sie aber einem privaten Unternehmer nicht, Unterschiede zu machen. Im Deutschlandfunk wählt auch sie gerade das Beispiel des Clubbetreibers.
Wir haben uns doch alle gefreut vor ein paar Monaten, als die Schnelltests kamen. Und da haben wir alle gesagt, wunderbar, mit den Schnelltests können wir wieder Kultur ermöglichen. Wollen wir das wieder per Gesetz wieder rückgängig machen? Das kann es doch nicht sein. Einem Gastronomen möchte ich das auch nicht vorschreiben.
Solche Schnelltests als Alternative zum Impfnachweis sind für Sie eine mögliche Lösung.
Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass es nicht geht, dass alle gegebenenfalls darunter leiden, dass einige wenige sich nicht impfen lassen wollen.
Wirft im ZDF Michael Müller ein, der regierende Bürgermeister von Berlin, SPD. Und er meint, irgendwann, später, wenn alle geimpft sind, die wollen. Bleibt die Frage, ist ein solches Verbot überhaupt rechtlich zulässig? Ja, sagt Ulrich Barthes, Verwaltungsrechtsexperte im Sender NTV.
Es gilt, und auch das ist auch Unionsrecht und nicht nur deutsches Verfassungsrecht, es gilt ein allgemeines Diskriminierungsverbot, Das Ganze ist natürlich etwas schwieriger insofern, als ja nun der Schutz Dritter hinzukommt.
Auch das sehen freilich andere anders, so der Verfassungsrechtler Steffen Augsberg auf lto.de. Ein Kreuzfahrtunternehmen könne natürlich seine Schiffe nur Geimpften öffnen, um gerade den älteren, gefährdeten Kunden die Kreuzfahrt und sich den Verdienst zu ermöglichen.
Gudula Geuter berichtete aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio und währenddessen sind viele Spanier aufgeschreckt, als die Meldung die Runde gemacht hat, die Regierung plane ein Register für Impfverweigerer. Die Regierung beschwichtigt erst einmal, berichtet Oliver Neuroth.
Das Register für Corona-Impfverweigerer soll kommen, heißt es vom spanischen Gesundheitsministerium auf Anfrage des ARD-Studios Madrid. Aber es sei noch nicht klar, was genau erfasst wird. Ob es der Name der Person ist, die keine Impfung wünscht, oder ob nur eine Zahl der Impfverweigerer im Register stehen wird. Das Ziel des Ministeriums laute, einen Überblick zu bekommen, wie viele Menschen im Land gegen Covid-19 geimpft sind und wie viele nicht. Die Ministeriumssprecherin stellte klar, der Datenschutz werde in jedem Fall eingehalten. Auch verschiedene spanische Medien berichten, dass selbst die Speicherung der Namen von Impfverweigerern gesetzlich abgesichert sei. Spaniens Gesundheitsminister Illa hatte in einem Fernsehinterview gesagt, wer nicht gegen Covid-19 geimpft werden wolle, werde in einem Register erfasst. Diese Daten würden nicht öffentlich zugänglich sein, aber an andere europäische Länder weitergegeben. Zu welchem Zweck genau das geplant sei, sagte der Minister nicht. Etwa 40% der Spanier würden sich nach einer neuen Umfrage sofort gegen das Coronavirus impfen lassen. 28% lehnen demnach die Impfung ab.
Oliver Neuroth berichtete aus Madrid. Die EU ist bereit. Das Abkommen mit Großbritannien über Handelsbeziehungen nach dem Brexit soll morgen von den Mitgliedstaaten unterzeichnet werden. Aus Brüssel Stefan Überbach.
Es war nur noch eine Formsache. Alle 27 EU-Regierungen haben dem Brexit-Deal zugestimmt. Damit kann das Partnerschaftsabkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien zum 1. Januar provisorisch in Kraft treten. Der drohende, harte wirtschaftliche Bruch ist abgewendet. EU-Kommissionschefin von der Leyen und Ratspräsident Michel wollen das Abkommen morgen unterzeichnen, danach auch der britische Premier Johnson. Ebenfalls morgen wird das Parlament in London über die Vereinbarung entscheiden. Ein Jahr gilt als sicher. Dann fehlt nur noch die Zustimmung der europäischen Abgeordneten und die wollen sich nicht unter Druck setzen lassen. Der Chef des Handelsausschusses im Europäischen Parlament, der deutsche Sozialdemokrat Bernd Lange, kündigte eine genaue Überprüfung der Vertragstexte an. Es gäbe noch einige unklare Punkte, etwa wie das Schiedsgericht besetzt wird, das künftige Streitfälle zwischen der EU und Großbritannien schlichten soll, oder wie Steuerdumping durch die britische Seite konkret verhindert werden kann. Lange verwies darauf, dass die Beratung eines Handelsvertrages im Parlament normalerweise 136 Tage in Anspruch nehme. Ob der Brexit-Deal schon im Februar beschlossen werden könne, sei offen. Vielleicht werde es März oder sogar noch später. Es gehe schließlich um die Interessen der Menschen auf beiden Seiten des Ärmelkanals. Daher gelte Sorgfalt vor Schnelligkeit. Laut EU-Chefunterhändler Barnier bringt der Vertrag Unternehmen und Bürgern ein bisschen Ruhe und Stabilität. Der Brexit sei schmerzlich, aber das Ergebnis einer demokratischen Entscheidung. Barnier sagte dem Radiosender France Info, viele Dinge würden sich jetzt ändern. Britische Waren müssten kontrolliert werden. Visafreies Reisen sei nur noch für höchstens 90 Tage möglich. Großbritannien verlasse das Austauschprogramm Erasmus+. Außerdem sei das Vereinigte Königreich in der globalen Welt in Zukunft auf sich allein gestellt, während die EU zusammenbleibe.
Morgen soll das Brexit-Abkommen unterzeichnet werden, Stefan Überbach berichtete aus Brüssel. Das Flüchtlingslager Lipa in Bosnien lag nur wenige Kilometer von der kroatischen Grenze entfernt und damit von der Europäischen Union. Deswegen kommen tausende Flüchtlinge dorthin. Vor einer Woche ließ die Internationale Organisation für Migration das Lager räumen, weil die Behörden es nicht winterfest machen wollten. Dann brannte das Lager ab. Nun reagiert die bosnische Regierung, berichtet Andrea Beer.
Mehrere Busse stehen an einer kleinen Kreuzung mitten in der Landschaft, nahe dem Camp Lipa, rund 25 Kilometer von Bihać entfernt. Hunderte Flüchtende und Migranten warten hier. Ihre Habseligkeiten tragen sie in großen, bunten Plastiksäcken bei sich. Wenn sie diese dann in den Kofferraum legen und einsteigen sollen, entsteht eine gewisse Unruhe. Die Gruppen versuchen zusammenzubleiben, denn das Ziel der Fahrt ist unklar.
I don't know.
Ich weiß ja gar nicht, wohin es gehen soll. Sie bringen uns an einen anderen Platz, aber niemand hat uns gesagt, wohin. Nein. Meint dieser junge Mann aus der Gegend von Islamabad in Pakistan. Es ist deutlich wärmer im Nordwesten von Bosnien und Herzegowina als in den letzten Tagen. Doch trotz des Sonnenscheins hüllt er sich in eine grau-grün karierte Wolldecke. Wie viele der Menschen, die hier warten, sieht er übernächtigt aus und ausgelaugt. 6 Monate lang war er im Camp Lipa untergebracht, erzählt er. Doch die letzten Tage hätten ihn besonders geschlaucht. Aufgrund eines Streits mit den lokalen Behörden und der Zentralregierung in Sarajevo zog sich die Internationale Organisation für Migration, kurz IOM, aus Camp Lipa zurück. Niemand sprang ein und 1200 Menschen waren damit sich selbst überlassen. Kein Wasser, kein Strom, kein Arzt. Auch Essen durfte nur einmal am Tag verteilt werden. Am Dienstagmorgen sorgte die österreichische Nichtregierungsorganisation SOS Balkanroute für 1200 Portionen. Peter Rosandic aus Wien hat mitorganisiert. Er hat gehört, dass die Menschen weggebracht werden sollen und das fände er natürlich gut.
Zum Glück, ich hoffe, dass es ein besserer Ort ist.
3 junge Männer haben ihre Portion gerade bekommen. Auch sie wirken erschöpft. Mohammed kann von uns am besten Englisch, meinen sie. Er soll für sie sprechen. In den letzten Tagen haben sie uns viel weniger gegeben als heute, sagt er und zeigt eine Plastiktüte mit Weißbrot. Mehrere Flüchtlingsorganisationen sind anwesend und auch Mitarbeiter des IOM sind an diesem Morgen zu sehen. Die bosnische Polizei kontrolliert und plötzlich kommt Bewegung auf. Camp Lipa soll geräumt werden, heißt es überraschend für alle und sie sollen losgehen, einen Feldweg entlang. Irgendwie scheinen einige doch froh zu sein, dass es irgendwo hingeht und dass sie nicht noch eine Nacht an diesem verheerenden Ort im aufgegebenen, abgebrannten Camp Lipa verbringen müssen. Wohin werden wir gebracht, fragen viele. Ein Bus bringt uns nach Italien, sagt einer. Nein, nach Deutschland. Sie lachen. Noch während sie einsteigen, wissen sie nicht, wo sie hingebracht werden. Und erst am Nachmittag wird das Ziel bekannt. Die Flüchtlinge und Migranten aus dem Camp Lipa nahe Bihać, sie kommen nach Bradina, rund 30 Kilometer südlich von Sarajevo. Dort werden sie in einem Gebäude der bosnischen Armee untergebracht. Es soll eine vorübergehende Lösung sein, bis Camp Lipa wieder aufgebaut sei, heißt es aus dem Sicherheitsministerium. Die Menschen aus Camp Lipa sind nun also in der Nähe von Sarajevo. Doch das Thema bleibt der Region erhalten. Nach wie vor sind mehr als 2000 Flüchtlinge und Migranten obdachlos in der Gegend. Sie hausen im Wald oder in leerstehenden Gebäuden. Die bestehenden Flüchtlingscamps sind überfüllt. Nicht nur in Bosnien und Herzegowina muss sich die Flüchtlingspolitik laut Peter Rosandic grundlegend ändern.
Fundamental jetzt einmal menschenwürdige Verhältnisse herstellen, menschenwürdige Camps. Langfristig als Flüchtlingshelfer wissen wir, Camps sind keine Lösung. In Camps entwickeln sich keine guten Dynamiken langfristig. Deswegen ein Asylzentrum in Bosnien-Herzegowina von Europa, wo die Menschen Antworten bekommen, ob sie einen Asylantrag genehmigt bekommen oder nicht. Aber sie brauchen endlich Antworten.
Die bosnischen Behörden bringen die Flüchtlinge des abgebrannten Lagers Lipa ins Landesinnere. Andrea Beer berichtete aus Bihać in Bosnien. HELP, das ist eine deutsche Hilfsorganisation, die nächstes Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiert. Gegründet wurde sie von Abgeordneten aller Parteien, die 1981 im Bundestag vertreten waren, und von Mitarbeitenden der Kirchen sowie aus der Wissenschaft. Heute ist Karin Settele Geschäftsführerin von HELP. Sie kennt den Balkan gut aus vielen Einsätzen dort. Guten Abend, Frau Settele.
Ja, hallo, ich grüße Sie.
Die Flüchtlinge, die sind jetzt also erst einmal in einem festen Gebäude nahe Sarajevo untergebracht. Sie müssen also nicht mehr bei Eis und Schnee auf der Straße ausharren. Wird jetzt also alles gut?
Oh nein, es wird nichts gut. Sie haben eine ähnliche Situation in Serbien. Sie haben in den ganzen Grenzbereichen. In Bosnien ist es natürlich nicht der einzige Ort, das einzige Problemfeld in Bosnien, wo Flüchtlinge und Migranten leben oder dahin vegetieren müssen, muss man ja schon sagen. Natürlich versuchen die Menschen nach Europa zu kommen, was ihnen manchmal höchst selten gelingt. Meistens werden sie dann unter Anwendung von massiver Gewalt auch wiederum zurückgeschickt. Da kommt es zu Menschenrechtsverletzungen. Kein Mensch kann über Jahre hinweg in so einer Situation leben. In Serbien, in den Lagern, die wir als Organisation auch hergerichtet haben, damit Menschen länger leben können, kommt es natürlich irgendwann nach Monaten, Jahren, wenn die Menschen ohne Perspektive da leben, zu Aufständen, dann bricht mal die Versorgung zusammen. Also es ist insgesamt eine extrem unschöne Gemengelage. Und was bei uns halt oftmals nur ankommt, ist Moria. Aber das ist eigentlich verteilt über ganz Südosteuropa und auch ein sehr unsolidarisches Verhalten von den Staaten, den betroffenen Staaten zum einen, aber auch von der Europäischen Union. Ja, also
über diese politische Ebene wollen wir gleich nochmal sprechen. Bleiben wir nochmal gerade dort in Lipa. Da versprechen die bosnischen Behörden ja jetzt, dass das Lager wieder aufgebaut werden soll. Haben Sie schon Informationen darüber, in welcher Form? Also wird das dann winterfest sein?
Nee, habe ich nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Lipa aufgebaut wird. Also das, was ich jetzt gehört habe, aber das ist jetzt also auch sehr viel Gerüchteküche, weil sich da halt heute Nachmittag auch nochmal viel bewegt hat, soll jetzt nochmal in ein Lager umgesiedelt werden, umgesiedelt in Anführungszeichen, das eigentlich vor 2 Monaten oder so verlassen wurde, weil nicht winterfest. Und ehrlich, kein Zelt kann wirklich gut winterfest sein. Mhm. Ja.
Was brauchen denn jetzt die Flüchtlinge direkt als konkrete Hilfe?
Sie brauchen warme Kleidung, sie brauchen Nahrung, sie brauchen unter Umständen medizinische Versorgung. Wir reden auch noch über Covid auf dem Balkan oder in Bosnien, was ja auch sehr stark betroffen ist. Ja, wir haben 100.000 Fälle im Land. Kleidung, Schlafsäcke, im allerübelsten Fall natürlich irgendwo noch winterfeste Zelte, sanitäre Versorgung. Ich glaube, eine warme Dusche wäre für diese Menschen mal ein Traum. Ja, und dann am liebsten natürlich auch eine Perspektive, ja.
Wenn wir auf diese Perspektive mal schauen, also die Europäische Union, die hat ja unter anderem auch Bosnien mehrere Millionen Euro gezahlt, damit sie menschenwürdige Lager baut und dort Asylverfahren durchführt. Das ist ja offenbar nicht geschehen. Sollte die Europäische Union also solche Zahlungen einstellen und die Sache lieber selbst in die Hand nehmen?
Nö, aber sie sollten die Staaten in die Pflicht nehmen. Ich meine, natürlich brauchen die Länder, Serbien, Bosnien, Albanien, Montenegro, sind ja auch wirklich arme Länder, die auch große Probleme mit der eigenen Bevölkerung haben. Wir haben ja auch in diesen Ländern noch Bevölkerung, eigene Bevölkerung, beispielsweise Roma, die unter ähnlichen Umständen leben, ja. Aber sie müssen einfach in die Pflicht genommen werden, dass sie ihre Politik, dass das durchgesetzt wird und dass den Menschen Hilfe geleistet wird, wie auch der eigenen Bevölkerung, ja. Und ich meine, es kann nicht sein und es darf nicht sein, dass eine Republika Srpska als Teilstaat sagt, nee, wir nehmen überhaupt keine Flüchtlinge und Migranten auf. Entschuldigung, es gibt sowas wie Menschenrecht und es gibt eine internationale Solidarität, die ja die Bosnier auch sehr stark gespürt haben.
Aber wie soll die Europäische Union diesen Druck ausüben? Das schafft sie ja teilweise selbst unter ihren eigenen Mitgliedstaaten.
Ja, gut. Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Aber ich meine, wir als Hilfsorganisation würden uns natürlich auch wünschen, dass dann ein Teil dieser Aufgaben an uns übertragen wird. Also wir haben uns auch in den vergangenen Jahren, muss ich schon sagen, in Griechenland, in Bosnien, in Serbien immer wieder um Gelder bemüht, um diesen Auftrag dann auch zu erfüllen. Was dann halt auch als Antwort kam, sollte eigentlich bilateral gehen. Die Theorie ist, es sollte bilateral gehen. Die Staaten müssen als allererstes Hilfe leisten. Aber es ist auch so, dass wir als Hilfsorganisation, wir stehen parat. Und wir würden das auch umsetzen und gerne umsetzen.
Wir haben so ein ähnliches Desaster ja gerade erst auf Lesbos in Griechenland erlebt und jetzt eben in Lipa in Bosnien. Und es gibt ja die Forderung, die Europäische Union sollte außerhalb der Union, also zum Beispiel in Bosnien oder gleich in den Herkunftsregionen, Aufnahmelager einrichten, dort die Asylverfahren durchführen, die anerkannten Flüchtlinge dann sicher nach Europa bringen und die anderen zurückschicken. Würden sich mit so einem Verfahren solche Katastrophen wie jetzt in Lipa verhindern lassen?
Ich könnte es mir vorstellen, aber es ist jetzt sehr, sehr hypothetisch. Ja, es wäre sicherlich ein geordneterer Beitrag, um Migration möglich zu machen.
Also das heißt, da würden Sie auch sagen, das wäre eine politische Lösung, die man anstreben sollte?
Ja, eine der Politik. Also es ist sicherlich nicht die universelle und die einzige. Es werden nach wie vor Menschen über das Mittelmeer kommen, mit Lager beispielsweise in Libyen, um die andere Seite aufzumachen des Mittelmeers, wird es nicht getan sein. Aber ich denke, dies ist ein sehr vielschichtiges Problem, auch ein sehr vielschichtiges menschliches Anliegen, bessere Lebensumstände zu suchen. Und es kann nicht nur eine Lösung geben, aber es wäre sicherlich eine Lösung.
Über die Flüchtlingskatastrophe von Lipa in Bosnien habe ich mit Karin Settele gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin der Hilfsorganisation HELP. Wir haben das Gespräch am frühen Abend aufgezeichnet. Nicht nur in Europa herrschen unmenschliche Zustände auf den Fluchtrouten. Weltweit nehmen Fluchtbewegungen zu. So steht es im Jahresbericht des UN-Flüchtlingshilfswerkes. Angelika Becker.
Es sind knapp 10 Millionen Menschen mehr auf der Flucht als im vergangenen Jahr. Der Grund? Es entwickeln sich immer mehr Brandherde, die die Menschen in die Flucht zwingen. So eskaliert die Situation in Mali und in der restlichen afrikanischen Sahelzone. Dort sind fast 3,6 Millionen Menschen auf der Flucht. In Äthiopien haben mehr als 53.000 Flüchtlinge die Grenze zum Sudan überquert. In Europa haben die Brände im Flüchtlingscamp Moria über 12.000 Schutzsuchende obdachlos gemacht. Die UNO-Flüchtlingshilfe, der deutsche Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen in Bonn, appelliert daher an die Zivilgesellschaft, Menschen auf der Flucht gerade jetzt im Winter nicht allein zu lassen. Für viele der 80 Millionen Menschen auf der Flucht sei es der pure Überlebenskampf. Für 2020 lag der Bedarf der Vereinten Nationen bei 9,1 Milliarden US-Dollar, um den Geflüchteten weltweit zu helfen. Doch bis Anfang Dezember standen nur rund die Hälfte der benötigten Gelder zur Verfügung. Dringend benötigtes Geld für zum Beispiel Nahrungsmittel, Wasser, sanitäre Einrichtungen, medizinische Versorgung oder Bargeldhilfen für besonders schutzbedürftige Familien.
Wegen der Affäre um einen Hackerangriff auf den Deutschen Bundestag hat Russland heute weitere Sanktionen gegen deutsche Agenten erlassen. Sabine Adler.
Die heute vom russischen Außenministerium verhängten Einreisesperren sind als Gegensanktionen zu verstehen. Eine Reaktion auf die Einreise- und Kontensperren, die die EU gegen den Chef des russischen Militärgeheimdienstes GRU, Igor Kostjukov, den Geheimdienstoffizier und Hacker Dmitri Badin verhängt hat, sowie gegen eine Cyber-Spezialgeheimdienstabteilung. Dies war Ende Oktober geschehen, gut 5 Jahre nach dem Angriff der russischen Hacker auf das IT-System des Deutschen Bundestages. Damals waren etliche Computer, so der Bundestagsabgeordneten Marie-Louise Beck, mit Spionagesoftware infiziert worden. Außerdem wurden große Mengen von Daten gestohlen, E-Mail-Adressen gestört. Selbst Rechner im Bundestagsbüro von Angela Merkel sollen betroffen gewesen sein, was die Kanzlerin vor einigen Monaten noch als ungeheuerlich bezeichnet hat. Wegen des digitalen Bundestagsangriffes war eine tagelange Reparatur des Netzes erforderlich. Diese Vorgeschichte bestreitet das russische Außenministerium auch heute und wirft der EU vielmehr destruktive Handlungen gegenüber Russland vor. Laut einer Mitteilung des Pressedienstes des Ministeriums werden nun hochrangige Verantwortliche von deutschen Sicherheits- und Geheimdiensten einschließlich des Verteidigungsministeriums an einer künftigen Einreise nach Russland gehindert werden. Wen das betrifft, wurde nicht genannt. Eine Vorgehensweise, die Moskau schon im Zusammenhang mit den Gegensanktionen im Falle Nawalny vorige Woche angekündigt hat. Das russische Außenamt droht mit zusätzlichen Gegenmaßnahmen, falls deutsche Regierungsstellen weiter an ihrer, Zitat, konfrontativen Haltung festhielten. Wie schon bei den Vergiftungsversuchen des Oppositionspolitikers Alexei Nawalny heißt es auch jetzt wieder aus Moskau, die Bundesregierung habe sich niemals für eine echte Untersuchung interessiert. Dieses Mal waren die Hackerangriffe gemeint, die nach russischer Auffassung nichts als eine neue Provokation seien, die gegen Russland erfunden worden sei.
Sabine Adler berichtete, es ist das zweite Mal innerhalb von 30 Stunden, dass in Kroatien die Erde bebt. Es gibt Tote und Verletzte. Clemens Fehrenkotte.
Die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurden noch am späten Abend unvermindert fortgesetzt. Nach Angaben kroatischer Medien befinden sich Hunderte von Soldaten und Angehörige der Rettungsdienste im Einsatz, um unter den zusammengestürzten Gebäuden und Häusern in den beiden am schwersten betroffenen Städten Petrinja und Siskra Überlebende zu finden. Bis zu den Abendstunden seien 6 Menschen tot geborgen worden, rund 20 Menschen seien in Krankenhäuser eingeliefert worden. Der Bürgermeister der Stadt, Darinko Dumpovic, sagte, seine Stadt sei eine einzige Ruine, wir brauchen Hilfe. Es sei wie Hiroshima, die halbe Stadt existiere nicht mehr, so der Bürgermeister unter Anspielung auf die Anfang August 1945 von einer amerikanischen Atombombe vernichtete japanische Stadt. Die Behörden seien immer noch dabei, das ganze Ausmaß der Zerstörung festzustellen. Das Erdbeben, das sich um 12.20 Uhr ereignet hat, hatte nach Angaben des Potsdamer Geoforschungszentrums die Stärke von 6,4. Das war eines der stärksten Erdbeben der vergangenen Jahre in Kroatien. Im gesamten Land und in den benachbarten Staaten Ungarn, Slowenien, Serbien, Bosnien-Herzegowina und in Österreich waren die Erdstöße zu spüren. Das slowenische Kernkraftwerk Krško, rund 50 Kilometer von Zagreb entfernt, wurde abgeschaltet.
Eine Meldung vom Wintersport. Bei der Vierschanzentournee hat der Deutsche Karl Geiger in Oberstdorf gewonnen. Edgar Indris.
Das Grinsen hinter der Maske war deutlich zu erkennen. Zu Recht, denn nach Quarantäne und Pause zaubert Karl Geiger beim Geisterspringen an der Schattenbergschanze zwei Topsprünge in den Schnee. Platz 1, damit endlich mal wieder ein Sieg zum Auftakt der Tournee aus deutscher Sicht, machen den Tag für den Skiflugweltmeister perfekt. Nach dem Corona-Wirrwarr schafft auch der Pole Kamil Stoch einen super Einstieg in die Tournee. Dass Markus Eisenbichler im Finale noch von 27 auf 5 springt, ist fast ein Wunder. Aber 142 Meter waren im Finale mit Abstand die Bestweite. Der hochgehandelte Norweger Halvor Egner Granerud wird auf der Schattenbergschanze Vierter.
Mitten im Lockdown geht es dem DAX weiter gut. Volker Hirt über den Tag an der Börse.
Als heute Morgen um kurz vor 10 der DAX ganz kurz über die Marke von 13.900 Punkten zuckte, da zuckten auch die Börsianer. Den Index immer weiter nach oben schießen geht auch nicht. Irgendwann wird die Luft zu dünn. Zu verlockend ist es in dieser Phase einfach auch mal rauszugehen aus dem einen oder anderen Wert, um in einen nächsten zu investieren. Mit diesem Prinzip verdienen Profis, Zocker, Fondsmanager, aber auch Kleinanleger ihr Geld. Dieses Prinzip der Geldvermehrung führt aber zu nichts anderem, als dass dieser Gewinn wieder investiert werden muss. Und da der Aktienmarkt in seiner Attraktivität momentan konkurrenzlos ist, wird sich die Spirale zunächst mal weiter nach oben drehen. Profitieren werden in der nächsten Zeit zunächst mal die großen Corona-Verlierer, wie heute zum Beispiel die Lufthansa. Irgendwann werden auch die Kraniche wieder Kondensstreifen in den Himmel zeichnen. Gerechnet wird mit einem weltweit riesigen Hunger nach Reisen, Freiheit, Fliegen. Die Lufthansa-Aktie war der Sieger der großen börsennotierten deutschen Unternehmen und gewann deutlich über 5% an Wert. Auch Flughafenbetreiber Fraport legte zu um 1,3%. Im DAX gehörte Triebwerkshersteller MTU Aero zu den Siegern. Es sind diese arg gebeutelten Aktien im Grunde Werte einer gewissen Freiheit, die wir mit jedem Pieks in den Oberarm ein Stück zurückerobern. Der DAX gab im späten Handel noch ein wenig nach und stand um 20 Uhr bei 13.730 Punkten.
Volker Hirt über den Handelstag an der deutschen Börse. In New York schloss der Dow Jones um 0,2% niedriger mit 30.335 Punkten. Der Dinosaurier des Jahres ist eine Autobahn, die Autobahn 26. Und darauf darf dieses Stück Asphalt in Hamburg wirklich stolz sein. Denn normalerweise verwandelt der Naturschutzbund Deutschland nur Menschen in Dinosaurier. Menschen, die aus Sicht der Naturschützer nun wirklich nicht die Zeichen der Zeit erkannt haben. Nun also die A26. Klaus Heinrich.
Die geplante Hamburger Autobahn A26 Ost sei das perfekte Sinnbild einer antiquierten Infrastrukturplanung.
Sie zerstört nicht nur wertvolle Natur, sondern ist auch extrem klimaschädlich und unglaublich teuer.
Heißt es im Preisvideo des Verbandes.
Es muss jetzt Schluss sein mit diesem Schema F-Gebaue von Autobahnen und neuen Fernstraßen,
sagt NABU-Präsident Jörg Andreas Krüger.
Wir können für die Zukunft einer sauberen Mobilität und einer Mobilität, die bedarfsgerecht in Deutschland ist, nicht auf die Konzepte der 50er und 60er und 70er Jahre setzen.
Die Verbindung von A1 und A7 im Hamburger Süden sei überflüssig, weil sie auf völlig überzogene Umschlagerwartungen für den Hamburger Hafen fußten. Statt der einst prognostizierten 25 Millionen Container Umschlag seien in den nächsten 15 Jahren nur die Hälfte realistisch. Deshalb sei es sinnvoller, das Geld in die bestehende Haupthafenroute zu investieren. Deren Sanierung kostet Bund und Stadt ohnehin über 3 Milliarden Euro. Das ironisch ausgezeichnete Autobahnprojekt ist nur 10 Kilometer lang, kostet aber 1,5 Milliarden Euro, also satte 150 Millionen pro Kilometer. Besonderer Clou, wesentlicher Bestandteil soll eine 50 Meter hohe Brücke sein, durch die Schiffe auf der Süderelbe zum Steinkohlekraftwerk Moorburg fahren können. Das Kraftwerk soll aber im kommenden Jahr stillgelegt werden. Zusammen mit der bereits im Bau befindlichen A26 West seien mehrere hundert Hektar Biotopfläche gefährdet, wichtige Lebensräume für Tiere und Pflanzen, so der NABU. Betroffen wären unter anderem wertvolle Niedermoorböden, die auch als CO2-Speicher dienen.
Wir fordern deswegen die Freie Hansestadt Hamburg auf, genauso wie den Bund, diese Planung zurückzuziehen, diese Planung zu stoppen. Und es sollte zum Anlass genommen werden, insgesamt alle Neubauten, die im Bundesverkehrswegeplan momentan noch drin sind, einer sehr, sehr kritischen Prüfung zu unterziehen.
Die A26 Ost wurde vor 20 Jahren beim Bund bestellt. Die Gelder wurden jetzt vom Bundesverkehrsminister freigegeben. Der NABU hofft, dass Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher diese Gelder wieder abbestellt. Frage an NABU-Präsident Krüger: Warum wurde der Dinosaurier des Jahres dann nicht direkt an die politisch Verantwortlichen vergeben?
Wir haben also hier ein Projekt, an dem der Bund und die Stadt Hamburg gleichermaßen die Möglichkeit haben zu steuern. Und von daher sind wir der Meinung, dass die Auszeichnung des Projektes der bessere Weg ist, gleichwohl es natürlich die persönlichen Verantwortlichkeiten gibt.
Mit dem aus Zinn gegossenen Dinosaurier des Jahres zeichnet der Naturschutzbund seit 1993 Persönlichkeiten aus, die sich in Sachen Umweltschutz in den Augen der Organisation als besonders antiquiert erwiesen haben sollen. Dino-Preisträger waren unter anderem der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Joachim Rückwied und der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages Ludwig Georg Braun, sowie zahlreiche Bundes- und Landesminister.
Die A26 in Hamburg ist der Dinosaurier des Jahres gekürt, vom NABU, Klaus Heinrich berichtete. Wir berichten in dieser Sendung heute außer aus Deutschland aus 6 Ländern. Wir können das nur, weil wir auf der ganzen Welt Korrespondentinnen und Korrespondenten haben und die wiederum arbeiten mit einheimischen Kolleginnen und Kollegen zusammen. In den Berichten bleiben die namenlos, doch dass vor allem sie in manchen Ländern sehr gefährlich leben, davon zeugt jedes Jahr die Bilanz der Organisation Reporter ohne Grenzen. Heute hat sie an diejenigen erinnert, die bei der Arbeit ihr Leben verloren haben. Klaus Rimme.
In einem ersten Teil der Jahresbilanz hatte Reporter ohne Grenzen vor 2 Wochen über entführte, inhaftierte oder verschwundene Kollegen berichtet. Heute wurde die Zahl der in diesem Jahr getöteten Journalisten veröffentlicht. Demnach sind 2020 mindestens 50 Journalisten wegen ihrer Arbeit ums Leben gekommen, 48 Männer und 2 Frauen. 42 wurden gezielt ermordet, 8 kamen im Einsatz ums Leben, etwa in Kriegsgebieten oder durch Unglücksfälle. Michael Rediske ist Vorstandssprecher von Reporter ohne Grenzen.
Ermordet werden Journalisten dort, wo man sie nicht staatlich hinter Gitter bringen kann, in Bürgerkriegsländern oder in Ländern, wo, wie in Mexiko, das ist das gefährlichste Land derzeit, Journalisten versuchen, Korruption aufzudecken, gegen den Drogenhandel vorzugehen. Da werden sie ermordet, aber nicht so sehr eingesperrt.
Neben Mexiko zählen der Irak, Afghanistan, Indien und Pakistan zu den gefährlichsten Ländern für Journalisten. Schaut man auf die Entwicklung der vergangenen Jahre, so fällt auf, dass die Zahl der getöteten Journalisten in den vergangenen beiden Jahren niedriger ist als etwa zwischen 2012 und 2015, als Reporter ohne Grenzen deutlich über 100 Todesfälle jährlich auswies. 147 waren es 2012.
Wir sehen seit vielen Jahren, dass natürlich die höchsten Zahlen dann auftreten, wenn es offene Bürgerkriege gibt, in denen eben viele Korrespondenten unterwegs sind, sich nahe an die Kampfeslinie heranwagen. Das ist dieses Jahr nicht der Fall. Von den 50 Getöteten sind 48 einheimische Journalisten und nur 2 Ausländer.
Es wäre darüber hinaus auch ein Fehler, von einer gesunkenen Zahl getöteter Journalisten auf eine Verbesserung der Pressefreiheit zu schließen. Rediske verweist auf das Beispiel Mexiko.
In Mexiko werden wirklich seit mehr als 10 Jahren jedes Jahr mehrere Journalisten umgebracht. Das hat natürlich auch einen Einschüchterungseffekt. Das heißt, weniger Tote bedeutet unter Umständen auch, dass in bestimmten Regionen sich auch die Lokaljournalisten, das sind ja oft Leute vom Radio, nicht mehr trauen, überhaupt gegen Drogenhandel, Korruption anzuschreiben, weil dann an der nächsten Ampel ein Motorrad neben ihnen auftaucht und ihnen in den Kopf schießt.
Schon vor 2 Wochen hatte Reporter ohne Grenzen im ersten Berichtsteil auf 5 Kollegen hingewiesen, denen zum Stichtag 1. Dezember die Vollstreckung der Todesstrafe droht. Am 12. Dezember wurde Ruhollah Lazam im Iran hingerichtet. Es war weltweit die erste Hinrichtung eines Journalisten seit 30 Jahren.
Das ist ein iranischer Journalist, der eigentlich schon längst im Exil in den USA war, dann aber in das Nachbarland Irak gereist ist und von dort offenbar entführt wurde von den iranischen Revolutionsgarden. Der hatte einen Exilsender. Das ist sozusagen auch ein Warnschuss an alle, die einen Exilsender irgendwo in der westlichen Welt betreiben, dass Geheimdienste solcher Länder wie die des Iran dann auch zur Entführung bereit sind.
Auch die Pandemie wirkte sich aus, wenngleich sich die Folgen nicht in verlässlichen Zahlen ausdrücken lassen. Weltweit starben Hunderte nach einer Infektion mit dem Virus, ohne dass eindeutig belegt werden konnte, ob sie sich im Rahmen ihrer Arbeit oder im privaten Umfeld angesteckt haben, so heißt es im Bericht von Reporter ohne Grenzen. In wenigstens 3 Fällen gelte es aber als ziemlich sicher, dass Journalisten, die wegen ihrer Arbeit inhaftiert waren, an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, weil sie nicht ausreichend geschützt oder behandelt wurden.
Klaus Remme über die Jahresbilanz der Organisation Reporter ohne Grenzen. Manche Entwürfe von Pierre Cardin sehen verrückt aus, eher wie Astronautenanzüge als irdische Kleidungsstücke. Pierre Cardin wollte radikal moderne Kleidung schaffen. Das ist ihm gelungen. Und auch als Geschäftsmann verstand er sich außerordentlich gut, was wiederum dafür spricht, dass viele seiner Modestücke nicht nur verrückt waren, sondern auch alltagstauglich. Nun ist Pierre Cardin mit 98 Jahren gestorben, ein Nachruf von Marcel Wagner.
Pierre Cardin war nicht einfach nur ein begnadeter Modedesigner und erfolgreicher Geschäftsmann, er war fast sein ganzes Leben lang seine eigene Marke. Zur Mode kam der in Venetien als Pietro Cardin geborene Sohn einer italienischen Weinbauernfamilie in frühester Jugend. Mit 14 begann er in Frankreich, wohin seine Eltern Mitte der 20er Jahre ausgewandert waren, eine Schneiderlehre. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges zog es ihn nach Paris, wo er bei Elsa Schiaparelli die Haute Couture kennenlernte. Für den Starregisseur Jean Cocteau half er bei der Ausstattung von dessen Verfilmung von Die Schöne und das Biest. Auf die Erfolgsbahn brachte ihn aber die Zusammenarbeit mit einem Meister seines eigenen Metiers, der Mode, mit Christian Dior. Ich wusste ein wenig über Mode, aber Dior half mir zu verstehen, was elegant bedeutet und was gleichzeitig Tradition ist. Dior war allerdings klassischer als ich. Erinnerte sich Cardin Jahrzehnte später. Als erster Schneider im Hause Dior kreierte Pierre Cardin den New Look mit ihrer Barmode. Entworfen für den Abendcocktail setzten Dior und Cardin gemeinsam neue modische Maßstäbe. Doch Cardin wollte seine eigenen Ideen verfolgen. Mit nicht einmal 30 Jahren gründete er deshalb sein eigenes Modehaus. Viele der starren Traditionen seiner Branche warf er dabei über den Haufen, zum Beispiel indem er Haute Couture und Prêt-à-porter gleichzeitig entwarf und als erster großer Modeschöpfer sogar Kollektionen an Kaufhausketten vermarktete. Seine Kollegen straften ihn dafür mit Verachtung, bis sie sahen, welche enormen Summen Pierre Cardin verdiente und ihn nachahmten. Cardin selbst interessierte das Geld dabei eher wenig. Wenn ich hätte Geld verdienen wollen, hätte ich es auf die Bank gebracht oder an der Börse spekuliert. Wenn ich viel gearbeitet habe, dann vielleicht nicht um einen Traum, aber doch immerhin einen Drang zu verwirklichen. Trotzdem erwies sich Pierre Cardin als genialer Geschäftsmann. Seinen Namen vermarktete er als Lizenz in der ganzen Welt, längst nicht nur für Mode, sondern für alle erdenkbaren Produkte, vom Mineralwasser bis zum Feuerzeug. Er selbst designte Möbel, kaufte Schlösser, Hotels oder das berühmte Maxims Restaurant in Paris, von dem er Dependancen in der ganzen Welt eröffnete. Seine Modenschauen inszenierte er auch mal in der Wüste Gobi oder auf dem Roten Platz in Moskau. Bis ins hohe Alter hinein feilte er dabei täglich an eigenen neuen Entwürfen. Das ist mein Grund zu leben. Ohne meine Arbeit würde ich mich langweilen. In ihr finde ich mein Gleichgewicht. Deshalb mache ich weiter. Bekannte Pierre Cardin noch zu seinem 95. Geburtstag. Dabei war er bis zuletzt immer auf der Suche nach Neuem. Für mich bedeutet Mode morgen. Was ist Mode? Morgen. Niemals gestern. Für dieses visionäre Schaffen hatte die französische Académie des Beaux-Arts Cardin eine besondere Ehre erwiesen. Zu seinem 70. Schaffensjubiläum hatte sie ihm 2016 eine Modenschau in ihren heiligen Räumen gewidmet. Mit seinen Geschäften hatte Cardin manchmal den Spott seiner Kollegen auf sich gezogen, seine Mode aber wurde damit noch zu seinen Lebzeiten offiziell zur Kunst erklärt.
Der Modeschöpfer Pierre Cardin ist mit 98 Jahren gestorben. Marcel Wagner hat ihn gewürdigt und jetzt die Presseschau, zusammengestellt von Milena Reimann und präsentiert von Thomas Pelzer.
Durch die Corona-Krise sind einige deutsche Krankenhäuser in eine finanzielle Schieflage geraten. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft sah vor einer Liquiditätszusage durch Gesundheitsminister Spahn sogar die Gehaltszahlungen in Gefahr. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle schreibt: Im Frühling applaudieren und im Winter die Gehälter nicht mehr zahlen können. Ein solcher Umgang geht gar nicht. Er würde gegenüber den Pflegerinnen und Pflegern, den Ärztinnen und Ärzten, einen Vertrauensverlust verursachen, der sich mit der nächsten Gehaltszahlung nicht einfach wieder beheben ließe. Die Frankfurter Rundschau moniert: Kliniken funktionieren in Deutschland inzwischen weitgehend nach den Regeln profitorientierter Unternehmen. Die steigende Zahl privatisierter Häuser gehört oft großen Konzernen, die in den vergangenen Jahren ordentliche Profite erwirtschaftet haben. Ein Teil des Geldes, das die Gemeinschaft in Form von Krankenkassenbeiträgen aufbringt, fließt also in Form von Dividenden an die Aktionärinnen und Aktionäre. Das Krankenhauswesen braucht grundsätzliche Veränderungen, findet die Zeitung Junge Welt. Die betriebswirtschaftliche Steuerungslogik von Krankenhäusern steht in Widerspruch zu ihrem eigentlichen Zweck, eine gute Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Ein Teil der Krankenhäuser hat insbesondere in der ersten Pandemiewelle im Frühjahr stark von staatlichen Zuschüssen profitiert und die Erlöse gesteigert. Die Südwestpresse aus Ulm fragt: Wie viel Gesundheit wollen wir uns leisten? Wie sollen die Strukturen aussehen? Wie wollen wir das finanzieren? Das wäre wahrlich etwas, worüber sich im Wahlkampf zu streiten lohnte, statt jetzt den Mantel des Schweigens darüber zu breiten. Kommentiert wird auch der offene Brief des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet an die Opfer der Kölner Silvesternacht vor 5 Jahren. Dazu heißt es in der Süddeutschen Zeitung: Laschet hat die Opfer um Verzeihung dafür gebeten, dass der Staat sie damals nicht beschützt hat. Eine Bitte um Verzeihung bedeutet aber auch eine Verpflichtung. Erstens, dass der Staat etwas für Sicherheit und Sicherheitsgefühl tut. Zweitens hat der Staat auch Verantwortung für diejenigen, die auf andere Art zu Opfern dieses Silvesters wurden. Laschet sagt, die Täter seien junge Männer, vornehmlich aus den Maghreb-Staaten gewesen. Danach wäre ein Satz fällig, der vor jeder Pauschalisierung warnt. Der kommt aber nicht. Der Mannheimer Morgen betont: Die wichtigste Lehre der Schande von Köln muss sein, dass Frauen, die Opfer von Gewalt werden, ernst genommen werden und maximalen Schutz und Unterstützung erhalten. Und zwar unabhängig davon, ob sie diese im öffentlichen Raum, am Arbeitsplatz oder in den eigenen 4 Wänden erleben und ob der Täter Ausländer oder Bio-Deutscher ist.
Die Presseschau von Milena Reimann. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Wenn Sie sich noch mehr für die Mode von Pierre Cardin interessieren, empfehle ich Ihnen unser Kulturmagazin Fazit gleich in der Radionacht. Sigrid Brinkmann spricht dann mit der Kuratorin Barbara Till. Ich bin Rainer Brandes. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch diese Nacht.